Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute, Leute. Guten Tag. Heute eine auch mal wieder etwas besondere Folge, wie zuletzt ja schon öfter. Da wir zeitlich im Moment alle sehr angespannt sind, aus der Retorte sozusagen. Aber wir hatten bei der Berliner Fahrradschau ja nicht nur miteinander die große Freude, ein Bier trinken zu gehen und uns mit Hörern zu treffen, sondern haben auch das ein oder andere Gespräch geführt zu Themen, die uns interessieren und die möglicherweise auch für euch interessant sind. Zum einen das wirklich interessante Interview mit Daniel von Cosmic Sports, seines Zeichens Importeure von den Nocklichtern zum Beispiel. Und mit ihm habe ich mich ein bisschen darüber unterhalten, inwieweit Lampen leuchten der Straßenverkehrsordnung entsprechen müssen sollten und auch inwieweit Nock in kurzer Zukunft oder kurzfristig etwas an ihren Lampen verändern wird, damit diese wieder der Straßenverkehrsordnung entsprechend an den Rädern montiert werden können und wir alle glücklich sind, dass wir nicht mehr illegal durch die Gegend fahren müssen. Das zweite Interview, es ist etwas weitläufiger geworden. Und zwar geht es um einerseits die Firma, die hinter dem Finn steht jetzt mit Bike City Maps und Bike Citizens eine neue Plattform hinstellen möchte. Und da habe ich mich mit Andreas unterhalten, so ein bisschen über die Philosophie, woher kommen sie, wohin gehen sie oder wohin möchten sie gehen. Und ein sehr, sehr nettes, freundliches Gespräch mit Andreas von Bike Citizens. Und zuletzt, aber nicht minder nett, das Gespräch mit Matthias von Arberg. Also nicht Matthias von Arberg, sondern der Firma Arberg. Eine noch recht junge, aber auch, wie ich so immer aus Twitter-Feeds und Facebook und so weiter mitbekomme, schon in Insiderkreisen bekannte und auch sehr gern gemochte Firma, weil auch die Philosophie, die dahinter steckt, von vielen, glaube ich, als sehr positiv gesehen wird, und die zur Velo Berlin gefahren sind mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin. Und alleine das nötigte mir schon Respekt ab. Und das wäre alleine schon Grund gewesen für mich, mit Matthias zu sprechen, aber es kam noch viel mehr dazu. Und auch dort möchte ich mich ganz herzlich für das freundliche Gespräch bedanken und wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören. Die Tonqualität ist naturgegebenermaßen nicht gewohnt gut. Wir haben auf einer Messe aufgenommen, wir hatten ein kleines Handheld-Gerät, was anscheinend auch nicht ganz so gut ist, wie wir es vorher uns erhofft haben. Seht es uns bitte nach, aber wenn es nicht euren Qualitätsansprüchen Genüge tut, dann einfach skippen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Spenden und dann bald wieder mit einer normalen Folge. Tschüss.
So, einen schönen guten Tag. Jetzt bin ich hier bei Daniel am Stand von Cosmic Sport. Ihr vertreibt Cosmic Sport vielleicht selber. Ihr vertreibt verschiedene Brands in Deutschland.
Genau, korrekt. Wir sind Vertrieb für knapp 40 Marken für Deutschland, Benelux und Österreich. Und darunter eben auch Nock, was eine unserer Top-Marken im urbanen Bereich ist.
Nock steht stellvertretend auch für viele andere Firmen, wo die Problematik vorhanden ist, dass die Lampen nicht für die Straßenverkehrsordnung zugelassen sind. Bisher waren. Sie werden jetzt zusehends angepasst, beziehungsweise werden als Helmlampen verkauft, als Actionlampe. Und Nock geht jetzt anscheinend einen Weg, dass sie zugelassen werden und wieder in den in Anführungszeichen richtigen Verkauf gehen kann.
Ist korrekt. Also die grundsätzliche Problematik ist, dass die Regelung oder beziehungsweise Neuregelung der StVZO nach wie vor ziemlich undurchsichtig ist und es viele Grauzonen gibt. Nichtsdestotrotz ist Nock für den deutschen Markt beziehungsweise für den deutschen Benelux- und Österreich-Markt so wichtig, als dass man sich von Herstellerseite dazu entschlossen hat, die Lampen StVZO zuzulassen. Nock hat nach wie vor natürlich andere Lampen auch noch im Programm. Wie du schon eben sagst, die ist dann eher für den Outdoor-Bereich oder als Helmlampe dann eben fungieren, die nicht der StVZO unterliegen.
Was wurde jetzt angepasst oder was wird für diesen Benelux-Österreich-Markt angepasst? Oder was muss angepasst werden von den Lampenherstellern? Wie groß ist der Aufwand, der da betrieben werden muss? Und
also Nock hat sich im Grunde dazu letztes Jahr im Juli dazu entschlossen, eine speziell für den deutschen Markt StVZO-konforme Lampe zu entwickeln. Was in erster Linie gemacht werden muss, ist eine Änderung des Programms, weil die Lampen eben auch nicht blinken dürfen. Das heißt, es wird nur eine Dauerlichtfunktion geben. Zum einen, zum anderen werden dann eben auch der Abstrahlwinkel beschnitten, was eben eine Auflage ist, um potenziellen Gegenverkehr nicht zu blenden. Also es ist eine Modifikation von Linsen zum einen, zum anderen eine Modifikation vom Programm. Dazu verwendet NOC eigentlich im Prinzip auch das typische Design der nicht STV-ZO-kompatiblen Helmlampen. Also schauen sie relativ ähnlich aus, sind aber dann STV-ZO-konform. Aktuell ist die Lage so, dass die letzten Prüfungen beim Lichttechnischen Institut in Karlsruhe
mit Lichttechnisches Institut?
Lichttechnisches.
Ach, das Lichttechnische Institut mit lichttechnischen Hilfsmitteln.
Okay. Genau, da sind wir gerade mit NOC in den finalen Prüfungen dran und sind optimistisch, dass wir dann April in die Produktion gehen können, sodass wir dann im Sommer bzw. pünktlich zur neuen Beleuchtungssaison mit der STV-ZO-kompatibler Beleuchtung.
Schön, das macht es auch den Händlern, sage ich mal, aus anderer Sicht deutlich einfacher, dass man nicht mit irgendwelchen Tricks arbeiten muss. De facto
ist es so, zum einen macht sich der Fahrradfahrer mit einer nicht STV-ZO-kompatiblen Lampe strafbar, als auch dann der Händler. In der Praxis ist es allerdings so, dass der Ordnungshüter froh ist, wenn der Fahrradfahrer überhaupt mit der Beleuchtung unterwegs ist. Aber es ist durchaus eine Gefahr für den Händler, wenn er nicht STV-ZO-kompatible Beleuchtung im Zusammenhang mit oder beziehungsweise die dann Verwendung fürs Fahrrad in eben
so. Genau, und auf den Abbildungen zum Beispiel, ne, wenn du das, darfst keine Lampe mehr am Lenker irgendwo mit abbilden.
Korrekt.
Das wird halt schwierig. Und dann versucht man es zu umgehen, aber das sind halt alles halbgare Lösungen, die kommen aufeinander fragen. Wie schaut's aus?
Ja.
Ist die eigentlich jetzt mal so bekannt? Also ich überlege gerade, ich fahre ja seit Jahren mit NOC-Lampen und ich bin noch nie von der Polizei angehalten worden. Dieser Blinkmodus wird von mir im Frontlicht noch nicht benutzt, aber was mal interessant wäre, ist dir vielleicht was zu Ohren gekommen, ob es schon mal einen Versicherungsfall gab, dass dann hinterher durch einen Unfall, man könnte ja sehr konstruiert sagen, ein Unfall ist passiert, der Autofahrer wurde geblendet von der nicht konformen Lampe, aber das ist euch auch noch nie zu Ohren gekommen.
Nee, das ist nicht bekannt. Also ich werde jetzt auch nicht näher darauf eingehen, aber wir haben befreundete Polizisten, die über uns auch noch Lampe beziehen und mit illegalen Leuten.
An ihrem Polizeifahrrad? Nein, wir wollen uns nicht ins Detail, bevor wir noch Ärger kriegen.
Nein, aber Fälle der Art sind uns nicht bekannt.
Ja, okay. Gut, vielen herzlichen Dank.
Nicht dafür.
Ja,
alles
danke.
Klar.
So, schönen guten Tag. Interview Nummer X.
Nummer X. Letzter dann haben wir Zahlen mit ein.
Ja, genau, die füge ich ein. Mit Andreas vom Bike City Guide, der uns eingeladen hat. Schönen guten Tag, Andreas.
Grüß dich.
Es hat ein bisschen gedauert, bis wir dich sprechen konnten, weil so viel los war. Das ist gut.
Naja, Berlin ist ja auch so ein bisschen unsere Homebase und wir wissen, unsere Halterung ist einfach so ein Hingucker und eines der wenigen Produkte, was man auf einer Messe für wenig Geld mitnehmen kann.
Das stimmt. Bis jetzt habe ich nur Ende
sehr, sehr teures. Das ist ja eher so eine High-End-Geschichte hier.
Genau, also viele Fahrräder,
Man kann sich gut Appetit holen auf der Messe. Ja.
Meine Frau habe ich ab und zu Bilder geschickt und es kam immer nur kaufen, kaufen, kaufen.
Okay.
Und sie hat aber kein Preisetikett gesehen, was vielleicht in einem engeren Zusammenhang miteinander steht.
Gott sei Dank hast du keine Kreditkarte dabei und ich glaube auch der Automat funktioniert nicht so gut.
Der funktioniert nicht gut. Ja. Also bis jetzt habe ich nicht viel Geld ausgegeben und das ist auch gut so.
Das ist ein Appetit holen.
Genau. Und dann mal schauen, hinterher sortieren, was braucht man wirklich, was braucht man nicht. Und bevor sich der Keller noch mehr vollmüllt mit Zeugs. Und ihr habt da was Neues erfunden, habe ich gerade gesehen. Ihr habt jetzt die Smartwatch, die Apple, habt ihr das schon patentiert jetzt über Nacht?
Das ist, glaube ich, das sollte ich sofort unseren 100schaften von Patentanwälten schicken. Nee, ich hatte da gerade die Idee, dass man ja auch so ein Smartphone mit dem Finn natürlich an den Knöchel hier dran machen kann, an den Arm. Und dann hat man schon ein super Umriss-Toolkit für eine Smartwatch, die auch länger als 8 Stunden Akku hält.
Ja, und du kannst ja direkt damit reden. Also Siri ist ja auch dann schon eingebaut. Ne? Also okay, Google. Ohne Spaß, also ihr habt im Prinzip, seid ihr eine Firma mit 2 Produkten, die beide völlig unabhängig voneinander sind, genutzt werden können, aber miteinander perfekt funktionieren.
Wir würden es uns wünschen, wenn natürlich 100% miteinander benutzt werden, aber das kann man nicht voraussetzen. Naja, grundlegend hat es ja so begonnen, dass wir, also wir kommen so aus dem Radkurierbereich und wir wollten das immer mit anderen Leuten sharen, einfach so diese Begeisterung fürs Fahrradfahren in der Stadt. Und grundlegende Idee oder zugrunde lag eher so eine touristische Idee, weil wir damals, wenn du Radkurier bist, dann triffst du dich da öfter mal in der Szene, da gibt es so hier Radkuriermeisterschaften und es war damals, wenn ich recht erinnere, 2009, schon eine Weile her, in Budapest so eine europäische Radkuriermeisterschaft, ist so eine Mischung aus sehr viel Alkohol trinken und Sprinten und so eine Mischung in witzige Angelegenheit.
Und Budapest ist auch eine schöne Stadt, finde ich. Also
ist eine schöne Stadt.
Seid ihr über die Brücken?
Nee, es war so ein außerhalb, so ein Chapel. Unten im Süden, das ist so eine alte Industrieanlage auf so einer Halbinsel.
Weiß nicht, okay.
Coole Area. Und ich fand das aber faszinierend, weil, weiß nicht, ob das dir auch so geht, also früher, wenn du mal so einen Städtetrip gemacht hast, 3-4 Tage, das ist diese klassische Geschichte, du kommst an, hast ein Hotel, Hostel und bist so ein bisschen am Herumlatschen, so diese üblichen Sehenswürdigkeiten oder U-Bahn, wo du halt an allem vorbeifährst. Und das war mal so ein... Also eine zündende Idee oder so eine zündende Geschichte, wo halt ich hinter diesen Radkurieren in einer vollkommen fremden Stadt hinterher bin und ich einfach mal ganz andere Perspektiven auf die Stadt gewonnen habe. Das ist auch eine viel intensivere Art und Weise, jetzt in eine fremde Stadt, aber auch deine eigene kennenzulernen. Ne? Also ich mach's auch wohne jetzt seit 3,5 Jahren in Berlin und das ist ja, bin ein sehr neugieriger Mensch. Ja? Und ich will halt wissen, wie, wo, an welchen Ecken Berlin aussieht. Ja? Und das kann ich nicht mit der U-Bahn, das kann ich nicht zu Fuß. Zu Fuß zwar auch intensiv, aber ich komme halt nicht. Ich habe diesen Aktionsradius.
Genau, der Radius ist geringer, den man...
Und das ist halt mit dem Fahrrad, was du da alles entdecken kannst. Und Kanäle und durch Schrebergartensiedlungen und durch den Wald in der städtischen durch. Das ist halt sehr, sehr... Das bringt mich der Stadt so ein bisschen näher. Ja?
Und du kannst auch in relativ kurzer Zeit viel erleben. Was der Vorteil gegenüber dem Fußgänger, dem Jogger... Und ich finde, Motorradfahrer, das ist ja auch noch so eine Option, aber das Motorrad wäre es mir persönlich, das ist zu schnell wiederum. Ne? Dann siehst du zu wenig und ich finde, auf dem Motorrad kriegt man weniger mit.
Ja, du kannst mit dem Motorrad natürlich nicht überall lang fahren. Ja? Du kannst ja nicht so diesen schönen, chilligen Waldweg irgendwie von A nach B fahren. Ja. Und ja, wie gesagt, das war erstmal so diese touristische Idee, dass wir gesagt haben, hey, jetzt war ich da in Budapest und habe da so eine schöne, intensive Woche gehabt. Ich kenne ja in anderen Städten auch Fahrradkuriere, die können mir da auch zeigen, irgendwie auf einer Karte, hey, was ist da so eine Insider-Tour, was würdest du mir empfehlen, wenn ich nach München kommen würde, nach Kopenhagen oder sonst in welche Stadt, ja. Dann haben wir das erstmal so gesammelt, irgendwie über einen Kollegen, der ein super Programmiermeister ist.
Euer Nerd.
Sozusagen. Ist immer so negativ, das Wort, halt in eine Pre-Version von so einer App erstmal reingebaut und dann kam gleich die Überlegung, ja, was ist jetzt, wenn ich am Wiener Hauptbahnhof aussteige und will zu dieser Tour kommen, dann muss ich ja irgendwie hinkommen. Wie machen wir das? Ja, sollte es irgendwie so eine Art von Navigation geben, die aber auch wieder fahrradgerecht ist, ja? Und dann gab es sofort wieder den nächsten Schritt. Ja, eigentlich, wir machen da auch eine Fahrrad-Navi-App draus, also wir machen verschiedene Optionen. Einerseits so diese Insider-Touren, die du so chillig hinterherfahren kannst, von Stadtbewohnern für Leute von außerhalb oder als zweite Option dieses, ich bin hier in der Stadt und ich möchte dorthin, zeig mir doch die fahrradfreundlichste Route. Und vielleicht bestensfalls noch, ich bin hier, ich bin Rennradfahrer, ich möchte gerne die beste Rennradstrecke von A nach B, weil in Berlin hast du ja oft das Problem, so Prenzlauer Berg, das ist horrible Kopfsteinpflaster und da kannst du deine Knochen oder deine Gelenke dann so nach einer 2-minütigen Fahrt wegschmeißen. Ne? Und ja, das haben wir dann so auch implementiert. Dann sind wir jetzt eher so von dieser touristischen App hin zu einer Fahrradnavi-App geworden. Weil wir auch gleich gesehen haben, das ist einfach die Funktion, die 95% unserer User nutzen.
Okay.
A, B, 10 Kilometer durch die Stadt. Ich bin mit dem Mountainbike, ich will eine chillige Route fahren, nehmen wir mal alle Parks mit. Und ja.
Das funktioniert dann.
So lief das dann, ja. Und gut ist, oder wir haben von vornherein diesen Ansatz gehabt, wir wollen das irgendwie offline zugänglich machen.
Genau, das halte ich auch für eine der Kernfeatures und der wichtigsten Features.
Ja. Und das ist gar nicht so leicht, weil dieser ganze Routing-Algorithmus, ja, der muss offline auf der App arbeiten und sucht dann praktisch am Gerät unter verschiedensten. Ich bin da auch mal eine Stunde neben dran gesessen und habe mir die ganzen Abbiege, Korrelationen und alles mögliche angeguckt. Es ist interessant. aber ich steige dann irgendwie nach 10 Minuten nicht mehr durch.
Das kann ich nachvollziehen.
Wie gesagt, also momentan ist es so, dass du jetzt zum Beispiel eine Berlin-München-Köln-Karte aufs Handy ziehst. Berlin vergleichsweise mit einem Speckgürtel von 30, 40 Kilometern. Also es ist eine 100 mal 100 Kilometer Karte. Machen jetzt so 70 bis 90 MB aus. Das lädst du dir einmal aufs Handy. Hast es dann lokal gespeichert. Und jegliche weitere Nutzung ist dann offline. Also auch die Routenberechnung, die Ansagen, das Rerouting, das heißt, du kommst mal irgendwie an eine Stelle, wo es nicht weitergeht, weil eine Baustelle dort ist, das ist ja dann für dich als Radfahrer auch kein Problem, da fährst du einfach links oder rechts weiter.
Ja.
Wird nach 30 Kilometern sofort eine neue Route berechnet und so ist es halt spannender und akkuschonender. Und weil
definitiv.
Das ist ja meistens auch das Argument von Leuten, mit Smartphone-Navigation, da muss ja die ganze Zeit online sein, dann laden die Karten nach, braucht viel Datenvolumen.
Ausländer, die vielleicht in anderen, die nach Deutschland kommen und so etwas nutzen.
Das würde dann nicht gehen, Und natürlich auch andersrum, Also ich war...
Habt ihr schon ausländische, also ich sag mal, nicht deutschsprachige Städte mit dabei?
Ja, also wir haben natürlich angefangen mit der App, also wo wir gestartet sind mit der App 2012, war erstmal Österreich, so ein bisschen als Testballon. Da sind wir dann gleich im gleichen Sommer nach Deutschland gegangen mit 15 Städten und in die Schweiz. Mittlerweile haben wir über 100 Städte im Angebot. Okay. Spanien, jetzt kommt noch stärker mein Fokus auf UK, da wird auch viel Fahrrad gefahren. In Deutschland haben wir jede Stadt über 100.000 Kilometer im Angebot.
Okay.
Und das ist wirklich auch mal so Stadt und Umgebung, das muss ich immer dazu sagen, weil wir sind keine touristische App, wo wir sagen, die Mecklenburgische Seenplatte, sondern unser Fokus ist wirklich auf urbanes Radfahren. Das sind Leute, die einerseits neu in die Stadt ziehen und einfach mal da so ein bisschen kennenlernen wollen und möglichst mit einem nachhaltigen, spannenderen Mobilitätsmittel, also sprich Fahrrad. Touristen natürlich auch, Städtetouristen, das geht dann auch mit dieser Offline-Funktionalität.
Ich hatte es jetzt vor kurzem, als ich in Berlin war, habe ich mich tierisch gefreut, dass draußen vor dem Hotel eine deutsche Bahnfahrer direkt war. Das war genau der Anwendungsfall, den du jetzt beschrieben hast. Ich bin raus aus dem Hotel, habe das Fahrrad da stehen gehabt, konnte eure Karte nutzen, hatte dann den Finn dabei, das zweite großartige Produkt, und konnte dann so direkt zum nächsten Supermarkt fahren, wo ich hin wollte. Und so. Das war genau dieser Anwendungsfall, den du jetzt beschreibst, den ihr im Auge habt.
Genau. Und natürlich, ich wohne jetzt seit, wie gesagt, seit 3,5 Jahren in Berlin. Ich kenne diese klassischen Wege, die ich tagtäglich fahre, die kenne ich. Da brauche ich auch keine Navigation für. Mhm. Aber ich fahre auch gerne mal im Sommer oder wenn es jetzt wieder wärmer wird, einfach mal raus an den See. Und das ist immer ganz spannend, so wenn du aus der Peripherie der Stadt rauskommst. Ja, da fährst du an die Endhaltestelle so nach Bernau und bist dann so im Liebnitzsee. Das sind nochmal so 12, 13 Kilometer.
Okay.
Geht halt irgendwie quer durch den Wald. Das ist dann für mich als jetzt Berliner eine spannende Geschichte, wie ich dort auch hinkomme. Ja. Und diese Wochenends. Trips oder Tagestrips mal so zu gestalten.
Also die Stadt neu kennenlernen auch mit.
Stadt und Umgebung der Stadt neu kennenlernen, also da gibt es abartig viel zu entdecken. Also ich habe da, ich glaube, Berlin beherbergt 1500 bis 2000 Kilometer Radwege. Kann man nicht alle im Kopf haben, das ist schwierig. Ja.
Dafür hat man euch
Genau.
Oder am Lenker.
Ja.
Kommen wir mal zum zweiten Produkt erstmal. Ihr habt euch dann überlegt, jemand wie der Christian, der nach Berlin kommt und dann da sein DB-Fahrrad draußen stehen hat, hat sein Telefon dabei.
Wir wollten nicht, dass der Christian gefährlich durch... Also wir wollen ja auch sich... Also das Thema Sicherheit ist was anderes. Also in jeder Stadt fährst du mit dem Rad sicher von A nach B.
Ja.
Es geht aber darum, dass wir nicht wollten, dass die Leute dann so einarmig fahren. Ja, so mit einem Arm am Lenker, mit dem anderen auf dem Smartphone und dann so in die nächsten Personengruppe rein.
Obwohl Berlin das Geld brauchen könnte, ne? Dass die Polizisten den ganzen Radfahrern abnehmen, wie mir zum Beispiel auch schon.
Wenn das Geld dann wieder zurück würde in die in die Radinfrastruktur, dann wäre das vielleicht mal ein sinnvoller Ansatz. Ja? Nee, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren, du wolltest nicht, dass ich mit der Hand rumfahre.
Genau, Christian,
du brauchst es an den Lenker.
Ja, wir wollen nicht noch länger unter uns haben. Das war so ein Thema, das war eher so aus der Not herausgeboren. Wenn wir uns dann gleich mal umgeguckt haben, wie können wir da so eine Kombination schaffen aus Fahrradhalterung und Navigations-App oder Fahrrad-App. Da hatten wir uns dann so vor 3 Jahren mal im Markt umgeguckt, was gibt es denn so. Und das war so ein Haufen... billig Schrott aus Plastik und wieder nur passend für dieses Modell und für ein iPhone brauchst du wieder was anderes und dann so verschraubt und fest am Lenker und auch meistens hässlich. Und da kam auch mal so die Idee, so einen anderen Werkstoff zu verwenden, nämlich Silikon. Mhm. So wie wir das als Radkurier damals schon immer in Benutzung hatten, diese Nocklichter. Genau. Weiß nicht, ob die kennst, ja. Auch aus Silikon kannst du auch über jede Stange rüberspannen, kannst du einfach abnehmen. Ist praktischer einfach. Und wird auch nicht porös, ist auch kein Gummi und langlebiger Werkstoff. Und aus diesem Stoff haben wir dann Finn rausgießen lassen. Das ist einfach eine Silikon-Handyhalterung, die du halt einfach mal um den Lenker wickelst und dann das Telefon drauf bettest. Ja? Und hat gleichzeitig den Vorteil, dass erstens, du kannst dann nach deinem Nexus, was jetzt gerade runtergefallen ist, ja, kannst du auch mal iPhone 6 Plus einsparen oder ein Samsung Galaxy. Also ist natürlich unabhängig von der Größe, weil das Material sich anpasst.
Ich habe auch schon Bilder gesehen, dass Leute irgendwie ein 7 Zoll Tablet geschafft haben.
Das haben wir auch schon mal geschafft. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, weil es ist schon eine Smartphone-Halterung, dabei bleiben wir auch. Natürlich gibt es auch viele Zweckentfremdungen. Also das haben wir auch schon. Weiß nicht, wir haben ja hier gerade neben uns eine Bierflasche montiert.
Zeitfahrgetränkehalter.
Ja, ein Zeitfahrer oder so ein Spaßtrinker, so mit dem Strohhalm rein und unterwegs mal ein bisschen schlürfen. Kannst du im Endeffekt alles einspannen. Da wir Apps machen, propagieren wir das natürlich schon so als Smartphone-Halterung. Ja. Und dafür ist es auch in letzter Zeit auch relativ bekannt worden. Ja. Und? Also wir exportieren das Teil mittlerweile in, weiß nicht, 15 verschiedene Länder von angefangen von Südkorea, was wir dann lustig fanden, dass wir damals, dass wir als österreichisches Unternehmen Silikon nach Südkorea exportieren. Das ist normal immer so andersrum, so Australien, Kanada, also das hat die große Runde
Preise gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, dass das, ich dachte im ersten Moment, okay, in Smartphone-Haltung gibt es viele, aber das Preise gewonnen, Eurobike-Preis, glaube ich, war letztes Jahr.
Letztes Jahr war der Eurobike Award, das Jahr davor war der ISPO Brand New.
Also es ist jetzt eigentlich aus der Not heraus eine Lösung gefunden, die dann aber extrem erfolgreich geworden ist.
Ja, das ist dann, da hatten wir, Gott sei Dank, kann ich sagen, und dann nochmal großes Lob an alle unsere Leute. Wir haben da anscheinend sehr großes kreatives Potenzial.
Ja.
Das ist ja auch meistens so als Startup, wenn man sich dann immer so am Rande des Abgrunds
bewegt. Not macht erfinderisch.
Not macht erfinderisch und es ist eine Keimzelle für viel Kreativität. Ja.
Also wir haben sie selber ja auch schon, Markus hatte sie genutzt am Rennrad. Was ich finde halt, es gibt mit Sicherheit Halterungen, da kann das Telefon komplett mit runterfallen und so weiter. Was ich finde, ist halt das Schöne, das Leichte, man kann es in die Tasche, ich habe es im Rucksack mit dabei. Das heißt, wenn ich den Anwendungsfall habe, muss ich mir nicht vorher Gedanken machen, ich stecke das Ding ein oder sonst. Es ist einfach grundlegend beim Rucksack mit dabei und das macht das einfacher halt.
Die meisten Leute haben ja schon wirklich das Problem, dass sie ihre Lenker zu voll gepackt haben mit allen möglichen Gimmicks dann. Und das wollten wir irgendwie nicht. Und es sieht auch, also für mein ästhetisches Empfinden.
Es ist minimalistisch.
Ja, ich habe da hier mein schönes 80er Jahre Stahlrennrad. Und das sieht einfach nicht cool aus, wenn du da so eine fest verbaute Halterung immer permanent drauf hast. Ja.
Und die Metallisierung sieht natürlich auch dann passend zu schön aus.
Ja, eben.
Sehr, sehr schön. Ihr werdet jetzt mit der Bike City App so ein bisschen auch in eine andere Richtung gehen. Oder ihr erweitert euch. Oder ihr Bike City App 2.0 oder wie
ist es? Ja, es ist jetzt im Endeffekt. Also der Grundgedanke oder ich meine, das, was uns antreibt, ist ja auch diese Begeisterung fürs Fahrradfahren weiterzubringen. Und da ist uns einfach der Name Bike City Guide im Laufe der Zeit zu wenig repräsentativ gewesen. Ja. Und jetzt haben wir jetzt sind wir nochmal so in die Denkphase gegangen im Sommer letzten Jahres und haben uns nochmal ein neues Konzept überlegt, wie wir dann uns verstehen, wie wir dann gesehen werden wollen. Und da ist auch dann dieser Brand Bike Citizens, also sprich zu Deutsch Fahrradbürger, entstanden und dort wird es jetzt eine neue, größere, aufgebaute Plattform geben für urbanes Radfahren. Da wird auch Finn und die App ihren Platz finden. Da werden wir ein neues Magazin rausbringen. Das ist erstmal so erstmal gedacht als vielschichtiger Blog mit vielen Gastautoren. Und so dieses Spektrum abdeckt schon auch so hip und cool, so wie wir jetzt hier die Themen auf der Berliner Fahrradschau wiederfinden. Aber schon auch hin zu politischen Themen. Also wie sind was ist denn fahrradpolitisch die letzten 10 Jahre in Berlin zum Beispiel passiert, welche Role Models gibt es in anderen Städten, also einfach mal zu gucken, was in der kompletten Fahrradszene sich so bewegt. Und nicht, nicht nur diese leichten, ich sage jetzt mal Hipster-Themen, sondern eigentlich das ganze Spektrum sind sehr wichtig. Ja.
Die Politisierung des Radsports oder die Politisierung der Fahrradbewegung, also eine Plattform auch mitgeben. Kann ich das klingt jetzt so hochtrabend, finde ich. Das klingt so wenig unterhaltend, aber ein bisschen klingt das schon danach. Oder ich versuch's.
Also wir haben ja auch im, Fahrrad, also ich interessiere mich einfach sehr stark für die Stadt, in der ich lebe. Und ich will auch einen Beitrag leisten, oder ich habe ja auch so eine gewisse Vorstellung, wie könnte jetzt zum Beispiel Berlin in 10 Jahren aussehen. Ja? Da ist natürlich Mobilität ein großes Mittel oder ein großer Wegbereiter, weil wie du siehst, die Lebensqualität in anderen Städten, wo die Fahrradquote 30% und höher erlangt hat, wie in Amsterdam und Kopenhagen, du hast ein ganz anderes Flair auf der Straße. Ja? Ja, du hast einen anderen Lärmpegel, die Leute sind chilliger, aktiver. Das ist ein Rezept. Fahrradfahren, das geht dort gut auf. Ja. Das ist ein wichtiger Wegbereiter für eine lebenswertere Stadt einfach auch. Ja.
Wie sich Gäste in dieser Stadt wohler fühlen können. Natürlich. Ich habe mich in Amsterdam direkt 1000-mal wohler gefühlt, als ich das letzte Mal da war, als ich mich jetzt, ich fahre nur in Städte, wo Fahrradfahren Spaß macht. Aber ich weiß.
Du hast so gleich ein anderes Image so von der Stadt oder diese. Du hast. Es ist eine sozialere Aktivität, du kannst ja durch den Park fahren, mit den Leuten quatschen, du hast nicht so diesen Aggressionspegel wie beim Autofahren. Ich kenne das immer, ich muss hin und wieder auch mal so ins Auto steigen und so Messekram von A nach B führen. Das ist eine ganz andere Qualität, ja. Es ist ruhiger, es macht Spaß, du bist aktiv, ja. Du fühlst dich natürlich auch besser. By the way, es ist auch so, dass Radfahren Sexualleben fördert.
Ist das so?
Selbstverständlich.
Ich habe mir letztens überlegt, Lance Armstrong hat unzählige Kinder, Jens Vogt hat unzählige Kinder, Enrico Morx hat unzählige Kinder. Das bestätigt ja deine These. Jan Ulrich hat auch, dafür wollen wir gar nicht wissen, wie viele Kinder der hat, das bestätigt ja deine These auch.
Das bestätigt die These, definitiv. Nein, es geht einfach darum, du bist als, ich fahre jeden Tag so meine 10, 12 Kilometer und fühlst dich einfach, wenn du das in dein Leben so mit einbaust, so als ständige Unternehmung und unterwegs zu sein in der Stadt. Du bist einfach, du bist aktiver und du hast einfach auch mehr Spaß. Ich kenne das auch von unseren, guck dir mal größere Unternehmen an, die so ein bisschen auf Fahrrad auf sind, auf die Thematik aufspringen. Das macht Spaß, du bist aktiver an der Arbeit.
Jetzt kommt der Battle. Wie viel Prozent eurer Mitarbeiter schätzt du kommen jeden Tag mit dem Fahrrad zu arbeiten? Nicht jeden Tag, aber so im überwiegend. Und ich setze dann dagegen bei uns.
Bei uns sind es mehr als 80%. Wir haben auch eine interne Team-Competition.
Dann hast du gewonnen. Bei uns sind es genau 80%.
Nein, es ist, wir machen ja auch so ein bisschen, wir wollen jetzt in die App auch so ein bisschen Competition-Features einbauen, so ein bisschen spielerische Anreizsysteme. Und da testen wir jetzt schon mal teamintern. Ja, da kriegen wir jede Woche so eine Mail mit einem Ranking von jedem Einzelnen. Und das ist immer ganz witzig, wenn man so gegen dann seinen Nachbarn irgendwie so ein bisschen antreten kann.
Ja, klar. Also wir fahren mittlerweile RTFs teilweise mit der ganzen, oder mit nicht der ganzen Belegschaft, aber dem Großteil der Belegschaft. Und das fördert ja auch wieder, um den Bogen wieder zurückzuspannen, genau das, was du sagst über die Lebensqualität einer Stadt, wo Fahrrad gefahren wird, denke ich mal, das ist auch die Lebensqualität oder die Arbeitsqualität sowohl von den Leuten, also wie gut sie arbeiten, als auch wie viel Spaß sie an der Arbeit haben und miteinander haben, wird auch dadurch gefördert, je mehr Leute mit dem Fahrrad kommen.
Das ist auch ein wichtiger Argumentationspunkt, den du jetzt den Leuten auf der Straße jetzt nicht bringen musst, aber wenn es so im Bereich geht, als wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest und dort auch irgendwie fürs Fahrradfahren, das Fahrradfahren fördern, dann musst du das Fahrradfahren immer mit einer gewissen wirtschaftlichen Komponente irgendwie gleichstellen. Und es ist bewiesen, es gibt schon viele Studien, kommen alle Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit, spart sich der Unternehmer einiges an Kosten. Ne?
Ja, Krankenstand. Also gehe ich von aus, dass er einfach deutlich...
ein bis zwei Tage weniger mit einer 500-Mann-Belegschaft, das ist natürlich ein heftiges Thema.
Anzahl der Mitarbeiter,
ja, klar. Aber es ist ja auch... diese Gesundheitsdebatte, das ist immer ein bisschen unsexy, aber die WHO sagt ja auch, dass in unseren Industrienationen großes Potenzial für Krankheiten entsteht, weil einfach diese Bewegungsarmut da ist. Und das kannst du mit so einem einfachen Mittel wie dem Fahrrad einfach amortisieren. Ne?
Und es spart noch Geld. Also ich weiß nicht, wie viel Kohle ich dadurch spare, dass ich wirklich ganzjährig meine 15 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad fahre.
Sparen ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wobei wir das in unsere Kommunikation eigentlich gar nicht so gerne aufnehmen, dass man sich was spart, weil Sparen ist immer so unsexy. Mhm. Die Leute wollen ja was ausgeben, die wollen ja eher was gewinnen. Also ich sage,
du gewinnst dann, Geld, um es wieder ins Fahrrad zu investieren.
Ja. Oder du gewinnst, also was mir persönlich sehr wichtig ist, ich gewinne sehr viel Zeit. Also wir hatten mal mit einem, also mein Kollege in Österreich war mal mit einem Politiker im Gespräch, konservativer Politiker und da assoziiert man ja immer sofort, ja, die fahren ja nur mit dem Auto und du bist ja ein Geschäftsmann. Klar, du lässt dich mit der fetten Limousine vorfahren oder bist SUV-Fahrer. Mhm. Der hat ja gesagt, ich könnte mich einerseits, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, mein Vater fährt mich hin zum Arbeitsplatz. Brauche ich eine 40 bis 45 Minuten. Ich fahre jeden Tag mit dem Rad, brauche eine Viertelstunde, spare ich mir im Monat x Stunden, wenn mir meine Zeit einfach das wert ist. Mhm. Also muss man mal überlegen, 5 Stunden im Monat mehr Wachlebenszeit. Meine Zeit ist mir sehr viel wert. Ja? Mhm. Ich will die nicht irgendwie hinter einem Steuer verplempern. Ja? Ja. Also das ist auch ein wichtiges Thema.
Natürlich.
Das ist auch ein gutes Argument, um diverse Personengruppen zu erreichen.
Wie viele Stunden ich zu Hause... Ich habe es schon erlebt in Köln, die auch eine Stadt... Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber in Köln einen Parkplatz in der Innenstadt zu suchen, ist ungefähr wie so ein vierblättriges Kleber zu finden. Ich bin schon teilweise länger mit dem Auto von A nach B, zu Hause gefahren. Ich habe länger dann den Parkplatz gesucht, als ich wirklich für die Strecke gebraucht habe.
Ja,
das ist. Und dann wird man halt in den Momenten, das sind die Momente, wo ich halt einen 200er Puls unterm Lenker sitze und mich aufrege.
Das ist auch so eine Effizienzgeschichte, die vielen Leuten gar nicht klar ist, weil klar, wenn du dieses Door-to-Door-Zeit nicht hast, dann also das existiert in vielen Köpfen noch nicht, dass man sagt, ja, mit dem Auto bin ich ja schneller. Mhm. Aber bis de facto, weiß ich, bis zu einer Distanz von 5 bis 7 Kilometern in der Stadt, Door zu Door. Mhm. Ja. Du steigst aus, hüpfst auf dein Rad, fährst los, bist an der nächsten Tür, stehst und gehst rein. Im Auto suchst du dein Auto, fährst. Mhm. Vielleicht ist die Fahrzeit die gleiche, aber dann eben diese Parkplatzproblematik und du bist mit dem Fahrrad innerhalb der Stadt zwischen 5 und 7 Kilometern. Maximale Distanz bist du immer schneller mit dem Rad.
Und wir, die etwas schneller vielleicht noch unterwegs sind, noch deutlich mehr. Selbst wenn du in Köln zum Beispiel kein Auto hast und mit einem Carsharing-Modell arbeitest, diese Parkplatzsituation ist einfach dermaßen schlimm.
Ja. Und das Geile ist ja, wenn du jetzt bei uns, ich kenne, das ist eine Statistik aus Österreich, aber wird es in Deutschland nicht viel anders sein, im Schnitt die Durchschnittslänge einer Autofahrt ist so um die 3 Kilometer in der Stadt.
Ich kann nicht drüber nachdenken.
Und pro Kfz sitzen 1,05 Personen drin. Also das hieß den Irrsinn, ja?
Ja, natürlich.
Ja.
Bei mir ist das nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern einfach auch eine ganz bewusste Entscheidung, kein Auto zu besitzen, aus diesen Gründen.
Es ist ja auch, also das Auto ist ja, wird ja als Fahrzeug bezeichnet, ich bezeichne es als Stehzeug.
Ja, es steht
immer so. Es steht ja zu 95% herum.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, wir wollen ja eher...
Das ist, wir wollen über die schönen Dinge reden.
Auto-Bashing ist ja nicht so lustig.
Wie heißt die... IFA? Internet? Nee, das ist Funkausstellung. Weiß gar nicht, wie die Autoausstellung heißt.
Keine Ahnung.
Ist auch unwichtig, kennt keiner. Keiner, der hier ist, kennt das im Hochhaus noch nicht. Wann wird diese Plattform online gehen? Wann
ja, die ist jetzt teils schon online. Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Switch und wir müssen den ganzen Leuten am Stand erklären. Ja, wir sind jetzt noch Bike City Guide und haben die Bike City Guide App und haben hier Finn, aber eigentlich sind wir ja schon ab nächster Woche Bike Citizens und da werden schon einige Teilbereiche freigeschaltet. Also es wird wohl so sein, in technischen Implementierungen kann man nie zu 100% sagen, aber wir werden am 25.03. sollte die Webseite online sein und so peu à peu wird dann auch dieser Blog dann auch zu finden sein. Und ja, wir streben das dann natürlich schon an, vielleicht mal mit einer ersten Print-Ausgabe zur VeloCity-Konferenz hier, die in Frankreich Nord stattfinden wird, dass wir dort einfach mal so eine Art Best-of präsentieren können. Und nebenher sind wir noch darauf aus, dass wir noch so ein Webshop für urbanes Radfahren hochziehen, wo wir auch aus dem Know-how mit unseren Radkurierkollegen Produkte testen und dementsprechend auch wenige gute Produkte Einzug erhalten lassen in diesen Webshop, um einfach Produkte, die gut sind, besser zu dokumentieren. Wenn du jetzt als unbedarfter Radfahrer, du bist nicht so Hardcore-Biker und weißt jetzt nicht, was eine Shimano 600er Ausstattung ist, einfach dich informieren willst, was ist jetzt die beste Pumpe und kommst auf so ein Fahrrad oder XY-Shop, wo dann 100.000 Pumpen hast und dich erst recht nicht mehr auskennst, da wollten wir so einen anderen Weg gehen. Ja? So wenig Produkte, gut dokumentiert, mit so einem Stempel drauf von jetzt Bike Citizens und unseren Radkurier-Kollegen, die einfach das Zeug auf Herz und Nieren testen. Ja?
Markus sucht eine Pumpe. Markus ist der andere Velo-Snacker bei uns. Ja. Was soll er für eine Pumpe nehmen, wo du auf Pumpen ansprichst? Was hast du für eine Pumpe?
Ich habe eine von Resign.
Nein! Die hab ich weggeschmissen, weil ich damit nicht klarkomme. Das ist genau das Richtige. Du kommst damit super zurecht.
Ja.
Und dann ist das eine Top-Pumpe. Dann ist es mit das Beste, was es gibt. Ich komme damit nicht zurecht.
Wir werden uns sicherlich nicht nur auf eine Pumpe spezialisieren.
Ja.
Und Resign hat auch mehrere Pumpen im Angebot.
Ja, ja.
Das ist so eine Mini-Standpumpe.
Die habe ich nicht
Modell.
Ja, ich will.
Klar, Resign ist jetzt eher auch so im High-End-Bereich und im Style-Bereich, aber die haben schon sehr gute Qualität. Ich will jetzt auch keine Fremdwerbung machen, aber die haben natürlich auch einen Range von 5 Euro billig Stockpumpe bis hin zu einer Pumpe, die wir auch im Radkurierbereich oder die ich jetzt auch persönlich viel nutze. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen so diesen Range von 100.000 möglichen Produkten ein bisschen minimieren, dass einfach der urbane Radfahrer, dass ich da ein bisschen besser Informationen holen kann.
Ne? Ihr habt einen Vertrauensvorschuss völlig zu Recht durch dieses gute Produkt, das ihr habt, und das könnt ihr nutzen, um anderen Leuten, die ein gutes Produkt haben, zu helfen. Finde ich absolut. Also so eine Plattform da zu liefern, ist super.
Und ein ganz, ganz großes Thema oder mir persönlich ein großes Anliegen ist, dass wir da noch ein bisschen weiter uns umgucken, so im Thema Klamottenbereich. Ja? Weil du hast ja einfach für einen Fahrradfahrer, wenn du an Fahrradfahren und Klamotten denkst, ja, und ich fahre einfach mit dem Rad in die Arbeit und ich will einfach nicht aussehen wie so ein Globetrotter, Outdoor-Typ.
Wie ein Lehrer.
Nee, du, es gibt mittlerweile, ich habe mal gestern da so eine Jeanshose gekauft, die hat so ein bisschen Stretch drin, hat hin und wieder so ein paar Applikationen, dass du auf der Straße auch gesehen wirst. Und das geht schon in die richtige Richtung, aber es ist noch ein bisschen wenig und die Modeindustrie ist ja noch nicht so ganz auf die urbanen Radfahrer eingestiegen. Auch mit den Materialien und Langlebigkeit und ein bisschen wasserabweisend, also da gibt es noch großen Nachholbedarf. Also ist für mich auch, ich bin Radfahrer, ich will Klamotten auch haben, die mir persönlich gefallen. Und ich will nicht aussehen wie so ein Outdoor-Sportler, weil ich bewege mich ja in der Stadt. Ja,
ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Markt, der in den nächsten 4-5 Jahren kommen wird. Weil, ich sag mal, der sportliche Rennradfahrer, so wie wir es halt sind, die sind abgedeckt, die haben alles, was sie brauchen. Und die wissen, okay, ich habe...
Da gibt's zwar ein bisschen, ja.
Genau, und da hast du die Shops, die Marke, das Brand, das Label. Da weiß man sich zu orientieren und wer neu anfängt, Rennrad zu fahren, der wird sich bestimmt bei irgendwelchen anderen Leuten erkundigen. Aber gerade für das Urbane, für die Leute, die sich auf dem Rad bewegen.
Ja. Aber du merkst auch, in dem Bereich es keimt. Ja. Ich habe da zwar Mittwoch auf diesem Bicycle Congress, da war ja Mittwoch am Abend, und da war eine relativ interessante Vorstellung von dem Radlmädchen. Die macht auch in Berlin so einen Blog.
Genau, ja, kenn ich.
Und die hat sie jetzt auch, die kommt ja auch aus der Design-Ecke und hat sie jetzt mal die Frage gestellt, oh, ja, was können wir denn für fahrradtypische oder fahrradpassende Klamotten für die radelnde Frau herstellen? Das ist auch ein breites Thema.
Meine Frau, also, wie mache ich den Rock zu irgendwie, dass ich damit noch Fahrrad fahren kann? Ne? Ganz, ganz einfaches, praktisches Beispiel.
Ja, oder was für Klamotten oder was für Materialien kann ich denn überhaupt anbieten, dass ich als Radfahrer angenehmer von A nach B komme? Also diese klassischen Klamotten, das passt halt auch nicht immer, ja?
Genau.
Wenn ich mir so eine klassische Levi's oder irgendwas oder Lee-Hose, Jeanshose kaufe, ich fahre damit 100 Kilometer, dann wetzt man die nach einem
klassischen
Monat so unten schön auf, ja.
Daran erkennt man den Radfahrer.
Daran erkennt man, er ist luftiger unterwegs, ja.
Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Was möchtest du noch, was haben wir vergessen?
Was wir vergessen haben?
Eigentlich nichts. Also mir fällt, wenn ich's wüsste, dann würde ich es ja fragen, aber... Ich habe vergessen, euch ganz viel Glück für den Neustart zu wünschen, für die Bike Citizens, für die Plattform, für all euer Engagement. Ne? Ganz, ganz, ganz. Ihr habt.
Ist das Holz?
Nee, ist Pappe. Nee, ja. Wir haben auch den einzigen Pappmöbelstand. Ja. Veganen, den veganen.
Den veganen Pappmöbelstand. Ja. Ganz, ganz, ganz viel Glück wünsche ich euch. Echt von ganzem Herzen. Ja. Weil das klingt alles so, als wenn ihr euch Gedanken macht, nicht nur wie ihr das Zeug verkaufen könnt und sollt auch, weil ihr sollt andere davon leben können, sondern ja, auch was
ist,
dahinter steckt.
Das ist unser, das ist, da steckt schon Herzblut dahinter.
Genau,
also,
das merkt man.
Das, ich hoffe, dass man das auch merkt und es macht einfach Spaß. Ja.
Und ich jetzt unterstützt da der Jungs mal wieder, weil bei euch ist echt viel los. Also,
ich habe heute, glaube ich, schon 100 Mal einen Finn rauf und runter montiert. Ich
Andreas, also ganz, ganz herzlichen Dank.
Alles klar.
Viel Glück.
Viel Spaß noch auf der Fahrradschau.
Ja. So, nächstes Interview. Eine Firma, wo ich immer den Eindruck habe, dass man, dass es keinen gibt, der euch nicht mag oder nicht mögen, also der euch nicht mag, der kennt euch nicht. Das ist, glaube ich, das Problem da nur. Matthias von Arberg. Hier wackelt alles um uns rum. Grüß dich, guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Musstest du dir keine Gedanken machen, wie euer Label mal heißen wird, weil du Arberg mit Nachnamen heißt?
Es war ehrlich gesagt am Anfang ein Gag,
ja,
dass man es einfach Arberg nennt. Und dann war es so, haben wir mit ein paar Leuten darüber gesprochen und irgendwie hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass es ein gar nicht so schlechter Name ist irgendwie. Ja. Also man steht in allen Ausstellerverzeichnissen ganz vorne.
Das stimmt. Ich habe euch gerade ganz schnell gefunden auf der Liste.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Sehr, sehr gut. Funktioniert auch auf Englisch. Und ja, und dann, wie nennt man so ein Label? Irgendwie, ich hatte vorher schon mal ein Label mit einem Wortspielnamen und wusste, ich will auf gar keinen Fall wieder ein Wortspiel haben. Und ich wollte auf gar keinen Fall was kryptisch Ausgedachtes irgendwie. Und ja, dann sind wir halt bei Arberg gelandet und ist ein Berg drin, ist ein A drin und funktioniert.
Thema Wortspiel, jemand, der Hoff mit Nachnamen heißt, hat in den 80ern sehr gelitten. Ich weiß so, was du meinst. Ja, musst nicht lange nachdenken, schon mal gut. Und dann konntest du die Zeit in sinnvollere Sachen investieren, nämlich was im ganzen Prozess ist in deiner Hand, in deiner persönlichen Hand? Was machst du und was machen andere? Kleidung, es geht um Kleidung, vielleicht kennt euch ja jemand gar nicht, der soll jetzt einfach mal auf den Link klicken und eure schönen Sachen anschauen. Was ist in deiner Hand und was gibst du an Leute, die es besser können?
Ich mache im Großen und Ganzen die Konzeption und die Organisation. Mhm. Also ich habe halt ein Team von so 3-4 Leuten und da ist zum Beispiel Felix, der Grafiker, oder Frauke, Modedesignerin, Madeleine, Schnittdirektrice, und wir arbeiten halt sehr eng zusammen. Mhm. Und es läuft dann meist so, dass wir halt, weil wir achten halt sehr auf die Stoffe, die wir kriegen, weil wir halt schon so einen Ansatz haben, dass wir probieren, nicht einfach nur irgendein Produkt rauszuhauen, sondern sollte dann in irgendeiner Art und Weise besser sein als das, was es schon gibt. Mhm. Irgendwie, weil sonst kann man es ja auch irgendwo kaufen.
Ja.
Also so, ne? Dann, genau, und meist fängt es dann so an, dass wir halt einen Stoff haben und dann alle zusammen überlegen, in welche Richtung kann das gehen und wo kann man im Schnitt was machen, dass es noch besser wird. Wie kann man es auch hinkriegen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich sag, man macht urbane Radkleidung, so, die man auch in der Stadt tragen kann. Ein Oberkörper im aufrechten Gang, wenn man halt läuft, wenn sich gerade mal ein Eis kauft, sieht ganz anders aus als in dieser gebückten Haltung auf dem Rad. Und was macht man da im Schnitt? Wo gibt man was dazu, nimmt was weg, dass das gut sitzt? Und solche Sachen überlegen wir halt alle als Team.
Mhm. Fahrt ihr alle Fahrrad?
Ja.
Gut, zwingende Voraussetzung dafür. Ich hatte eben,
mal weniger.
Ich hatte eben im letzten Interview die Frage gestellt, wie viele Personen eures Unternehmens kommen morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit und wie viel mit dem Auto? Prozentual nur.
Also das ist 100% Fahrrad. Also,
okay, dann habt ihr gewonnen.
Ja.
Also ihr habt einmal über 80% geschlagen und einmal 80% geschlagen.
Okay.
Dann sind die Modedesigner am weitesten vorne auf dem Rad. Stoffe hast du eben angesprochen. Wo bekommt ihr eure Stoffe her? Also wie sucht ihr sie aus?
Mhm.
Und wo kommen die dann wirklich her?
Also wir arbeiten vor allem mit Tencel.
Mhm.
Tencel ist ein Lyocell-Faser, heißt das. Ist eine Viskose, die auf Eukalyptus basiert. Und über die Faser bin ich halt mal gestolpert und habe mir gedacht, die ist so krass. Also das fasst sich so unglaublich gut an, da muss man irgendwas mitmachen. Und dann habe ich halt angefangen, habe einen sehr guten Produzenten in Österreich gefunden. Und jetzt haben wir halt zum Beispiel der Loop von uns, der ja in Hamburg, glaube ich, kann ich sagen, sehr beliebt ist. So, und das ist halt 60% Tencel. Und das Tolle an Tencel eben ist, dass es eine wahnsinnig weiche und eine wahnsinnig glatte Faser ist. Und dadurch, dass es so glatt ist, haften keine Bakterien dran. Das heißt, man kann das Ding tragen ohne Ende, ohne dass gerade so im Halsbereich es anfängt zu muffeln.
Ja.
So, und das Zweite ist...
Wir wissen beide, wovon du sprichst.
Ja, ja. beide schon mal auf dem Rad gesessen über mehrere Tage.
Ja. Ja.
Und das zweite ist, er ist wahnsinnig glatt. Das heißt, jede Faser hat eine Struktur unter dem Mikroskop. Baumwolle zum Beispiel. Wenn Baumwolle nass wird und aufquillt, dann rubbelt sie auf der Haut, weil die Faser nicht glatt ist. Tencel ist wahnsinnig glatt. Das heißt, wenn es aufquillt, bleibt es glatt und es führt zu keinen Hautirritationen. Also wir sind ja hier jetzt mit dem Rad hingefahren zum Beispiel und wir haben auf einer Burg übernachtet, auf so einer alten Burg in Brandenburg, war sehr, sehr schön. Und da ging die Heizung nicht. So, und dann habe ich halt sogar noch nachts gepennt mit dem Loop, weil ich saß ganz lang mit dem Ding auf dem Rad, habe ihn kurz ausgelüftet und dann halt nachts wieder übergezogen, weil es einfach so kalt war. Und das funktioniert hervorragend und hätte ich mit einem Schal nicht machen wollen.
Hm, okay. Ist dieser nachwachsende Rohstoff, ist der die Grundlage für alle eure Produkte oder habt ihr so eine Mischung?
Wir haben eine Mischung. Also wir haben halt auch noch Sachen aus Baumwolle.
Ja.
So, ich habe halt einen Produzenten, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Das ist ein ganz tolles Projekt, finde ich. Aus Kenia. So, und das ist halt eine Bio-Baumwolle, die in Tansania wächst. Das ist eine lokale Wertschöpfungskette, wird komplett im Land verarbeitet, da halt auch genäht. Ich war halt auch schon selber in der Näherei, kenne halt da die Leute. Genau, und da haben wir halt dieses Cycling is not a Sport T-Shirt zum Beispiel. Und das ist dann einfach ein klassisches Baumwoll-T-Shirt, wo wir halt im Schnitt relativ viel entwickelt haben. Mhm. Also so ist in meinen Augen, sagt jetzt mal, dass das der durchdachteste Schnitt zum Radfahren im Baumwollbereich.
Also achtet ihr, ich will jetzt mal einfach sagen, wo die Stoffe herkommen, die Wertschöpfungskette, dass alle daran beteiligt sind auch. Also sozialer Unternehmen sozusagen, was dahinter steckt.
Ja, auf jeden Fall. Also so, ich komme aus der Ecke quasi. Also ich habe mit 21 angefangen, mit Biobaumwolle zu handeln und das ist seitdem einfach so für mich ganz selbstverständlich. Also das ist auch das, was ich gerade sagte, ich muss nicht irgendwo eine komische Faser einkaufen, da meinen Namen draufdrucken und das verkaufen. Aber wenn ich halt die Chance habe, eine bessere Faser einzukaufen, die eben halt nicht nur funktional besser, sondern auch ökologisch, sozial besser ist, und die zu verkaufen, dann finde ich das sehr, sehr gut. Also so, das ist so ein bisschen der Ansatz, den man nach außen, den jetzt der Kunde, wenn er hier am Messestand kommt und erstmal unsere Sachen sieht, gar nicht so sehr bemerken muss. Also der soll erstmal sehen, dass sich das Zeug unglaublich gut anfühlt.
Das finde ich nämlich auch immer schwierig, wenn Personen oder wenn Firmen nur in Anführungszeichen damit werben. Ne?
Ja,
also wenn ich den Bio-Joghurt hier nur noch kaufe, weil er bio ist und weil er nicht mehr schmeckt, dann habe ich auch nicht ein nachhaltiges Interesse daran.
Ja.
Weil dann esse ich ihn zu Hause und denke mir, ja super, jetzt habe ich was Gutes getan, aber das nächste Mal weiß ich nicht, ob ich nochmal was Gutes tue.
Ja.
Wenn nur das der Kaufgrund ist sozusagen. Ihr habt Baselayer, ihr habt T-Shirts, ihr habt den Loop. Was habe ich vergessen jetzt auf eurer Homepage? Was habe ich übersehen?
Wir haben noch Kappen.
Kappen, stimmt. Kappen. Ja. Wir uns netterweise eine zur Verfügung stellen. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür.
Sehr gut. Genau, das ist unser sehr kleines, sehr schönes Sortiment, was wir im Moment haben. Und
dann
das wurde jetzt gerade
an den Webdesigner, dann habe ich ja alles gesehen.
Hervorragend. Und das wurde jetzt gerade noch erweitert um ein sogenanntes Waterfall-T-Shirt für die Damenwelt, ein Waterfall-Kragen. Falls das jemand nicht kennen sollte, ich kannte
zum Beispiel
es auch vorher nicht. Ist halt ein Kragen, der fällt und da ist ein kleiner Magnet eingenäht bei uns. Das heißt, man kann ihn mit einem Handgriff hochklappen und hat halt den Hals geschützt, während man fährt. Und wenn dann im Büro zum Beispiel ankommt, macht man wieder auf und hat einen schönen Ausschnitt. Und ist halt auch komplett ohne Reflektorstreifen, ohne Rückentasche oder so. Also das ist auch so der Ansatz bei uns, dass wenn jemand unsere Sachen einfach so in der Stadt tragen will, dann muss er danach nicht im Büro aussehen wie der Fahrradfahrer. Und jeder sagt, hat den angefutterten Energieriegel noch in der Rückentasche vom Wochenende. So ungefähr.
Das stimmt. Nicht jeder hat das Glück wie ich, der in einem Fahrradumfeld halt arbeitet, ne, wo das völlig normal sein kann.
Ja.
Also das ist ein T-Shirt, dieser Magnet, der da drin ist, das ist ziemlich jetzt gerade. Der fällt dann, wenn du es nicht zu hast, fällt er dann, ist er eingenäht und dann liegt es sozusagen einfach wie hier wie ein Stofffalter. So.
Genau, also es gibt wahnsinnig starke Magneten und der ist, lass mich lügen, 1 Millimeter dick oder so.
Ja,
also so,
der
ist wirklich eine ganz kleine Platte.
Mhm. Ja. Es sind auch die Magneten, die benutzt werden, übrigens, die du ja in den Pedalen drin hast. Ein Trittfrequenzmesser.
Ah, okay. Ja.
Ja, kann ich auch mal ein bisschen rumprotzen mit wissen. Du hast eben schon ganz am Rande erwähnt, was ich eine sehr, sehr schöne Sache sage. Ihr seid nicht nur unter ökologischen Aspekten, sondern auch unter Spaßfaktor von Hamburg aus, wo ihr sitzt, rüber nach Berlin mit dem Fahrrad gefahren.
Jo.
Das hat jetzt zur Folge, dass ich diese Woche schon mehrfach beim Wetterbericht gucken auch darauf geguckt habe, wie ist das Wetter für euch, weil ich das als Unterfangen sehr, sehr schön fand. Und ihr hattet einen Haufen Spaß.
Auf jeden Fall. Also es war, ich sag mal ganz ehrlich, ich war relativ angespannt. Also als wir morgens losgefahren sind, war ich so aufgeregt, dass ich sogar vergessen habe, Strava anzumachen.
Genau.
Und das fiel mir erst mitten auf der Tour ein, aber nee, weil ist ja schon, wenn das organisiert und so, man will ja, dass alle Leute Spaß haben und dass es läuft eben und dass es irgendwie funktioniert. Und mit 18 Leuten Radfahren, da kann ja ganz, ganz viel passieren einfach. Und um es kurz zu machen, es war perfekt. Also so, es hat so gut geklappt einfach. Also aus meiner Perspektive, es war, wir sind gut vorangekommen, es gab keine Konflikte in der Gruppe, wir sind alle ein Tempo gefahren. Verpflegung, Übernachtung hat super funktioniert. Wir sind hier super pünktlich in Berlin angekommen, mit einem kühlen Bier empfangen worden auf der Fahrradschau dann. Also es war wirklich, also ich glaube, alle haben sich sehr gut amüsiert und hatten echt einen tollen Saisonauftakt und zwei tolle Tage Radfahrt und
ich
Kultur.
Bin auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Also ich habe schon überlegt, wenn ihr das nächstes Jahr wieder macht, wie ich es irgendwie schaffe, von Köln mit Fahrrad nach Hamburg zu kommen. Nicht fahrend, auch offensichtlich. Und dann vielleicht mich an sowas beteiligen, wenn ihr sowas natürlich nur nochmal machen würdet. Die ich dann freikriegen würde und so weiter und so fort. Also ich finde, das zeigt auch, dass ich, dass ihr mit dem Herz dabei seid, wenn ihr solche Sachen macht einfach. Ne? Mhm. Also ich meine, es ist ja auch ein viel, viel größerer Aufwand. Du musst die Klamotten, die du jetzt anhast, was du wahrscheinlich irgendwie in ein Auto packen müssen, was damit rübergefahren ist.
Ja.
Und diesen Aufwand betreibt man ja nur, wenn man wirklich mit dem Herzen dabei ist. Wie geht es weiter mit dem A-Berg-Sachen? Also hast du so einen Plan für ein Jahr oder für zwei Jahre, drei Jahre? Wird dieses Sortiment jetzt so bleiben oder in welche Richtung möchtet ihr euch entwickeln? Oder vielleicht darfst du auch gar nicht mehr reden oder willst du gar nicht mehr, das ist auch völlig in Ordnung.
Wir setzen weiterhin auf die Faser Tencel. Wir haben da jetzt auch ein neues Base Layer, Base Layer Sleeveless, also ohne Ärmel für den Sommer, weil halt, wie gesagt, wir wohnen in Hamburg und da hat man ja nicht so einen richtigen Sommer. Und dass es wirklich so warm ist, dass man gar nichts drunter trägt, kommt quasi nie vor. So, und deswegen haben wir jetzt ein ganz dünnes Base Layer im Sortiment, was man halt unter dem Trikot tragen kann. Und diese Faser ist einfach, es ist so ein bisschen der Merino-Wolle-Effekt. Also so, ich bin zum Beispiel auch die Stromlinien-Tour nur in einem Sommertrikot und dem Base Layer gefahren die ganze Zeit und war die ganze Zeit warm, weil halt Hohlfaser, Luft, natürliche, also lädt sich mit Wärme auf und so. Genau, da ist jetzt gerade das nächste Produkt und das entwickeln wir dann sukzessive weiter. Also wir machen alle auch noch was anderes nebenher und sind aber mit A-Berg halt angefangen und hatten oder haben total Bock und kriegen halt ein so gutes Feedback und zwar sowohl auf die Produkte als eben auch auf die Touren. Also die Touren waren auch am Anfang, nur dass wir einmal gesagt haben, kommen wir auf zum A-Berg, war unsere erste Tour in der Lüneburger Heide und dann standen halt im November 70 Leute da und wollten fahren.
Ja.
Und das war so ein bisschen so, wow, irgendwie.
Ja, ja, dass man so irgendwie so Impact hat irgendwo, ne?
Ja, genau.
Und das Leute sich für alles, was dahinter steht, begeistern können. Das ist die einzige Chance jetzt, wie kriege ich euch nach Köln, dass ich nicht nach Hamburg kommen muss für sowas. Ihr werdet aber weiter ich habe irgendwo mal, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, die bewusst gesagt hat, Hosen zum Beispiel wird es von uns nicht geben, weil der technische Aufwand, der dahinter steht, ein Pad zu entwickeln und so. Und es gibt schon so viele gute Hosen. In die Richtung denkt ihr auch sowas oder so für den Urban Style?
Das hätte von mir sein können, ehrlich gesagt, weil ich habe da mit Freunden drüber geredet und ich kenne halt sehr, sehr viele meiner Kunden, in Anführungsstrichen, oder halt die Leute, die halt meine Sachen kaufen. Und ich möchte nicht verantwortlich sein, wenn einer Sitzprobleme hat.
Ja,
so.
Ja.
Das ist einfach, und es ist tatsächlich so, es ist ein Riesenaufwand. Es ist, und das ist, ganz ehrlich, als wir angefangen haben, die allererste Idee war, wir produzieren das beste Trikot der Welt. So, das war die Hürde. Und dann haben wir halt angefangen und erstmal geguckt, okay, was brauchen wir dafür? Wie muss das genäht sein? Was braucht man an Zutaten? Worauf muss man alles achten? Ja, und haben dann erstmal jetzt das Base Layer gemacht. Und haben das Gefühl, wir haben eins der besten Base Layer am Markt gemacht. Aber, und so arbeiten wir uns halt, also sammeln auch Erfahrung und lernen halt die Materialien kennen und wachsen damit halt und bringen halt dann immer Produkte raus, die eben das einhalten können, was man auch verspricht.
Ja, und da wünschen wir euch echt ganz viel Glück.
Toll, toll, toll. Dankeschön.
Viel Erfolg. Ihr seid bis morgen Abend noch hier.
Genau.
Und auf der Fahrradschau mit Fahrrad Fahrstil zusammen, mit dem Magazin so ein bisschen. Also auch ihr doppelt vertreten.
Ja.
Und dann viel Glück für den Sleeveless Base Layer, der dann bald, wann werdet ihr den rausbringen? Ist jetzt schon so ein...
sind 4 bis 6 Wochen.
4 bis 6, ach, das ist ja schon bald.
Ja,
alles klar.
Ist schon im Produkt.
Da werden wir nochmal drauf hinweisen. Alles klar, danke.
Sehr schön. Danke.